Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Aber bevor er seine Reise tut, da muss er einiges noch erledigen. Vielleicht sind ja manche schon so ein bisschen in der Vorbereitung für den Sommer, für die Sommerreisen, für das, was vielleicht an Urlaub ansteht. Wie ist es eigentlich bei Ihnen, wenn man sich auf so eine Reise vorbereitet? Was gehört da dazu? Was macht ihr als Reisevorbereitungen? Was braucht man da so? Mal laut sagen, dass man es hört. Koffer packen, okay, das ist dann direkt, bevor es losgeht, packt man den Koffer, steht vor seinem Schrank und überlegt, was packe ich da ein, was brauche ich für Klamotten? Bitte? Fragen, wer die Post versorgt. Ja, genau. Das geht ja nicht, wenn man fort ist und der Briefkasten überläuft. Wer leert der Briefkasten? Oder bestellt man Zeitung ab oder sowas? Gell? Ja, Vorbereitung. Was noch? Wer gießt die Blumen? Wer versorgt die Haustiere? Muss man regeln, gell? Wie geht die Reiseroute? Genau, hat man einen Plan, wann man wo ist? Oder vielleicht bucht man sogar schon an manchen Stellen irgendwelche Unterkünfte, Hotels und so Sachen. Genau, also wo geht's eigentlich hin? Dokumente und Impfungen. Genau, ist der Reisepass überhaupt noch gültig? Das guckt man besser zeitig vor der Reise, gell? Weil kurz vorher wird's dann meistens knapp. Vielleicht kennt ihr das, dass einem das irgendwann siedend heiß einfällt. Oje, oje, ist mein Pass überhaupt noch gültig? Oder brauche ich ein Visum? Muss man auch früh beantragen. Genau. War's das? Dann kann auch nichts schief gehen. Habe ich genug Geld? Genau. Je nachdem, wo man hingeht, gibt's vielleicht noch, lasse ich Geld wechseln? Brauche ich irgendwie Adapter für Stromstecker oder sowas? Ja, muss man auch gucken. Es geht ja nicht überall der gleiche Stecker. Oder mir ist noch eingefallen, Reifendruck messen, falls man mit dem Auto unterwegs ist, gell? Oder vielleicht der Ölstand mal wieder angucken vorher, nicht, dass man irgendwo unterwegs liegen bleibt. Die Badelatschen suchen, außer man hat sie ständig irgendwo im Bad oder so an, aber hat nicht jeder immer die Badesachen an. Flugtickets ausdrucken oder zumindest auf dem Handy dabei haben, ja, ist ganz wichtig, nicht, dass man nachher am Schalter steht und dann fehlt das alles. Den Wohnwagen laden, vielleicht eine Vignette bestellen, wenn man so das schon im Vorfeld machen möchte. Gedanken zu Klamotten machen, die Sonnencreme, wo ist die eigentlich? Auch gucken oder sonst muss man halt irgendwann eine kaufen. Stell dir mal vor, du bist Sarah und eines ganz normalen Tages kommt ein Mann zu dir und sagt, hey, wir müssen los, wir müssen gehen. Gott hat mir gesagt, dass wir aufbrechen sollen. Und natürlich löst es in dir ein paar Fragen aus. Weggehen? Wann denn? Und wohin gehen wir weg? Und warum überhaupt? Muss das sein? Was lassen wir zurück? Haben wir genug Proviant für die Reise? Was gibt's alles zu beachten? Was muss ich noch vorbereiten, bevor wir aufbrechen? Bevor die ganze Familie sich auf den Weg macht? Und überhaupt, gehen wir alle überhaupt miteinander? Und ein Mann antwortet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Ich kann nicht sagen, was wir alles brauchen. Ich habe keinen Plan. Denn das Ganze lief nämlich so ab. Unser Predigttext aus 1. Mose 12.
Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm.
Abraham, Abraham, verlass dein das Wort hin, will es wagen, ohne Klagen, ohne Fragen, steht er auf und zieht er fort, Richtung zeigt ihm Gottes Wort. Abraham, Abraham, verlässt sein Volk und seinen Stamm. Abraham, Abraham, verlässt sein Land und seinen Stamm. Abraham, Abraham, verlässt sein Land und seinen Stamm. Abraham, Abraham, verlässt sein Land und seinen Stamm.
Abraham verlässt also sein Land und seinen Stamm. Und was bekommt er mit, bevor er und seine Familie losgehen? Da ist kein Plan, wo die Reise hinführt. Da ist keine besondere Reiseausrüstung, keine Reisesandalen für irgendwie besonders lange Wüstentrips oder so, keine Klamotten für den bevorstehenden Trip. Alles das hat Abraham nicht. Was er mitnehmen kann? Er hat vielleicht eine Erinnerung. Die hat er. Denn Abraham ist schon mal losgegangen, er ist schon mal fortgegangen, von seiner Heimat ausgezogen, damals, als sein Vater noch mit dabei war. Da sind sie aus Ur in Chaldäa aufgebrochen. Da war seine Frau Sarah auch schon mit dabei, sein Vater Terach und sein Neffe Lot, und die sind losgegangen. Und damals, da hatten sie ein Ziel für ihre Reise. Da hat der Vater Terach nämlich gesagt, wir ziehen in das Land Kanaan. Und dann waren sie unterwegs, sind in Haran auf halber Strecke ungefähr gewesen, als Terach gestorben ist. Quasi unterwegs. Und jetzt sagt Gott dem Abraham, dass er nochmal aufbrechen soll. Diesmal allerdings ohne Zielangabe, ohne zu wissen, wo geht's eigentlich hin. In ein Land, das Gott ihm zeigen wird, irgendwann, irgendwo unterwegs, macht er ihm dann klar, wo er hingehen soll. Was also Abraham hat, ist eine mäßige Erfahrung mit Aufbrechen, die nicht gerade bestärkend ist. Und alles, was er dann noch von Gott zu diesem Aufbruch dazu bekommt, ist eine Verheißung. Die Verheißung des Segens. Ein Versprechen von Gott. Mehr nicht. Und das vor einer Reise ins Ungewisse. Ist ganz schön dürftig. Ich weiß nicht, ob sie einfach so losfahren würden, wenn man gar nicht weiß, wohin und wie das alles wird. Und man hat nur ein Versprechen. Aber womöglich ist eine Verheißung, gerade vor Wegen ins Ungewisse, eine ganz passende Reisevorbereitung. Vielleicht viel besser als neue Reisesandalen, weil man eben nicht weiß, wo es hingeht. Und wie lang es geht. Und weil eine Reise ins Ungewisse, da kann so eine Segensverheißung sogar ihre besondere Kraft entfalten. Weil es ungewiss ist. Dann, wenn es sich zieht und wenn man sich fragt, ob das alles stimmt auf der Weg, auf dem man sich gemacht hat, dann bricht diese Verheißung nämlich nicht ab, sondern dann erst entfaltet sie ihre richtige Kraft. Gott gibt dem Abraham vor seiner Reise keine Planbarkeit, keine Klarheit, keine Sicherheit, sondern eine Verheißung. Und offensichtlich reicht es dem Abraham, um aufzubrechen. Schon ganz schön beeindruckend finde ich, dass er und seine Frau Sarah, die bricht ja genauso mit ihm auf, dass sie losgehen ohne viel Informationen, sondern einfach nur mit dieser Verheißung. Das zeigt, wie groß ihr Vertrauen ist in Gott, in den, der ihnen dieses Versprechen gibt. Wenn wir nochmal hinhören, was denn diese Verheißung ist, ist interessant, da kommt erst ein Auftrag von Gott an Abraham, der ist quasi eine dreifache Aufforderung. Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Er soll eigentlich alles das hinter sich lassen, was ihm Sicherheit gibt. Das ist eine ganz schön große Aufgabe, dreifache Aufforderung, die Gott ihm da gibt. Ganz schön viel von Dingen, die man zurücklassen muss. Nicht einfach. Aber direkt nach dieser dreifachen Aufforderung kommt die Segensverheißung und die verspricht auch dreifach, was Gott verheißt, was er verspricht. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und will dir einen großen Namen machen. Das ist auch ganz schön viel an Zusage. Ein großes Volk zu werden, das wird einem kinderlosen alten Mann mit einer alten Frau, einer unfruchtbaren Frau versprochen. Wie Gott das macht, das kann sich Abraham noch gar nicht denken. Das ist nicht absehbar, aber die Zusage steht. Dazu wird ihm ein großer Name verheißen, den Gott schenken wird. Nicht so ein großer Name wie die, die den Turm zu Babel gebaut haben. Die wollten auch einen großen Namen haben. Kann man ein Kapitel vorher lesen. Bloß die wollten sich den großen Namen selber machen. Und hier bekommt er einen großen Namen verheißen, der Abraham. einen, den Gott ihm schenkt. Wie er das macht, weiß Abraham noch nicht. Und dann gibt es noch diese Segensverheißung, dass Gott seinen Segen mitgibt. Was auch immer das bedeutet, das weiß Abraham noch nicht. Er hört eine dreifache Verheißung und er vertraut auf diese Verheißung, auf diese Worte. Er geht los mit nicht mehr als dieser Verheißung. Auf dein Wort hin quasi, so wie es später Petrus auch mal sagen wird. Einfach nur auf das Wort hin gehe ich los und dann machen sich Sarah und Abraham und alle, die zu ihnen gehören, auf den Weg. So eine Verheißung, liebe Gemeinde, ist was Wichtiges, was Kraftvolles. Und das können wir in dieser Geschichte ganz besonders merken. Es ist nicht nur ein gutes Wort, nicht nur eine Vertröstung, nicht nur ein Zureden, gut Zureden Gottes, sondern wenn zur Verheißung Gottes das Vertrauen dazukommt, so wie beim Abraham, dann kann das eine ganz kraftvolle Mischung sein. Dann ist es genug, um aufzubrechen in Neues, um Vertrautes hinter sich zu lassen. Dann ist es wie ein Antrieb, wie so ein Gemisch, das explosiv wird. Eine Verheißung und das Vertrauen dazu. Das ist das, was Abraham ausmacht, warum er später als Glaubensvorbild im Neuen Testament beschrieben wird. Weil er einer Verheißung vertraut. Er hat geglaubt, noch lang bevor Gott seine Zusage erfüllt hat, noch lang bevor er wusste, was da alles kommt und wie das kommt, einfach diese Kombination, eine Verheißung und das Vertrauen dazu, das hat viel möglich gemacht. Aufbruch ins Ungewisse. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Freund gehabt, der hat mir mal erzählt, er ist auch mal ins Ungewisse aufgebrochen, tatsächlich bei einem Urlaub, schon ein paar Jahre her, da hat er sich an die Autobahn gestellt und hat getrampt und hat gesagt, mal gucken, wo es hingeht. Das war sein Urlaub. Da ist dann schwierig, Kleider einzupacken. Da ist schwierig, irgendwelche Dokumente vorzubereiten. Er ist einfach hingestanden und hat geguckt, wo es hingeht. Und so ging es dann mit LKWs und was weiß ich durch Europa, bis er irgendwann in Wales angekommen ist wohl. Und dort ist ihm das Geld ausgegangen, dann ist schwierig geworden. Hat er irgendwie anrufen müssen, dass man ihm Geld schickt oder so. Ich weiß nicht genau, wie er das geschafft hat, aber irgendwie war es dann problematisch. Und mich hat das schon immer beeindruckt und ich habe gedacht, ja so wäre es mal, das ist doch mal eine Art Urlaub zu machen, ja. Also trampen tut mir ja kaum noch heutzutage. Trotzdem einfach mal nicht wissen, wo es hingeht, an die Straße stehen, einfach das auf sich zukommen lassen. Und wahrscheinlich wäre es heute sogar noch leichter, wie bei meinem Freund damals, denn heute packt man eine Kreditkarte ein und dann kann man auch irgendwo, wo man ankommt, kann man sich sicher sein, ja, ich habe da auf jeden Fall, ich kann da irgendwo mir das Geld rauslassen, das man da halt gerade braucht. Es gibt eine gewisse Sicherheit, einfach nur diese Kreditkarte in der im Geldbeutel zu haben. Da brauche ich sonst nichts groß anderes. Damit kann ich nämlich alles richten. Das gibt eine Sicherheit. So ähnlich ist eine Verheißung. Wenn man eine Verheißung von Gott bekommt, wie diese Kreditkarte, die einem die Sicherheit gibt. Ja, ich habe das, was ich brauche und alles andere regelt sich. Wie oft, liebe Gemeinde, brechen wir auf in unserem Leben? Wir haben drei Täuflinge heute Morgen da, die werden das in ihrem Leben noch ganz oft erleben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und wahrscheinlich noch viel mehr als wir, noch mehr als die Generationen vor uns, dass man aufbrechen muss in Ungewisses. Aufbrechen in Ungewisses, das ist auch eine Aufgabe, die uns gestellt ist. Das wird zum Leben von den drei gehören, immer wieder aufzubrechen, immer wieder Wagnisse eingehen zu müssen, immer wieder auch Wege zu suchen, von denen man eben nicht vorher weiß, wo sie hinführen oder wie das alles wird. Und wir erleben das jetzt auch schon, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, dass da viel Ungewisses ist und was das an, ja, das fühlt sich nicht so leicht an. Dahin aufzubrechen ist echt schwer. Und vielleicht sind Sie auch persönlich an so einem Punkt in Ihrem Leben oder waren in Ihrem Leben schon an einem Punkt, wo es so ein Aufbruch war, ja, wo man nicht genau wusste, was kommt da auf einen zu, was, man muss möglicherweise manches zurücklassen, aber man weiß gar nicht, was da so alles kommt. So wie wir alle jetzt vor Wegen ins Ungewisse stehen, steht man manchmal auch persönlich vor solchen Aufbrüchen. Wir haben in unserer Gemeinde ein paar junge Leute, die haben jetzt Abi fertig gemacht, die brechen auf in ein ungewisses neues Jahr, manchmal auch ins Ausland, wo man nicht genau weiß, wie wird es da sein, wie bin ich da eigentlich, wie fühle ich mich da wohl. Andere brechen auf in die Ehe, am kommenden Samstag feiern wir das in einer Trauung zum Beispiel, ist auch ein Aufbruch, wo man nicht genau weiß, wie wird das alles. Oder wenn man Eltern wird, eine Familie wird, ist auch ein Aufbruch in Ungewisses. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge. Es können auch, müssen gar nicht mal so markante Lebenseinschnitte sein. Es können auch ganz kleine Dinge sein, wo wir aufbrechen. Beruflich oder mit Freundschaften oder so. Immer wieder haben wir kleine Aufbrüche in unserem Leben. Und auch da kann man sich fragen, was liegt denn Ungewisses vor mir? Worauf würde ich mich gern besser vorbereiten können? Aber ich weiß irgendwie zu wenig darüber, wie das wird. Das ist ja ein bisschen ein schwieriges Gefühl. In all das hinein, in diese Aufbrüche, dürfen wir die Verheißung des Segens, die Abraham gehört hat, mitnehmen. Denn in dieser Segensverheißung, vielleicht haben Sie es gehört, als wir es gerade vorher vorgelesen haben, da steht, dass diese Segensverheißung weit über Abraham hinausreicht. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, sagt Gott da. Alle Geschlechter auf Erden, nicht nur du und deine Frau. Diese Segensverheißung gilt für alle Geschlechter auf Erden, das sind wir auch. Auch uns gilt diese Segenszusage. Deshalb, wenn wir als Weltgemeinschaft vor den ungewissen Zeiten stehen oder auch persönlich vor ungewissen Zeiten stehen, dann gilt uns diese Segenszusage, Gott segnet dich. Das können wir von Abraham lernen, dass wir darauf vertrauen, gerade dann, wenn wir nicht genau planen können und absehen können, wo es hingeht. Und ich finde es interessant, weil wir uns heutzutage vor solchen ungewissen Zeiten immer überlegen, was können wir denn tun, um das zu regeln, was da kommt. Selbst wenn wir nicht genau wissen, was da kommt. Dann planen wir am liebsten noch mal mehr, wenn wir es nicht wissen, was da kommt. Alle Eventualitäten müssen dann irgendwie schon vorbedacht werden. Und dann fragen wir uns ganz vage und wir versteifen uns manchmal auch drauf, was wir denn tun können, um all das Ungewisse zu bewerkstelligen. Dann wird oft zum Aufbruch geblasen, nach dem Motto, wir müssen uns jetzt aufraffen und müssen uns überlegen, wie wir die Zukunft gestalten und was es alles zu tun gibt oder was wir vermeiden müssen. Wie wir die Energiefrage hinbekommen, was können wir dafür tun, wie wird sich das wirtschaftlich entwickeln, Arbeitsbedingungen, was müssen wir tun, wie managen wir das mit der Kirche, dass da immer weniger Mitglieder gibt, immer weniger Pfarrer gibt, Gemeinden zusammengelegt werden, was müssen wir tun? Ja, das ist die Frage, mit der wir oft aufbrechen ins Ungewisse. Wir versuchen, so wie bei Reisevorbereitungen, das, was man noch nicht genau sehen kann, zu planen. Ich will heute von Abraham lernen, dass wir auf Gottes Segensverheißung schauen. Dass wir uns bewusst machen, dass wir mit diesem Wort gehen, mit diesem Versprechen, dass er segnen wird. Wir wissen nicht unbedingt wie, wir wissen nicht unbedingt wann, wie lange es dauert, aber wir wissen, dass Gott segnet. In all diese Ungewissheiten hinein dürfen wir das mitnehmen. Er macht nicht alles leicht. Auch der Abraham, bei dem ging es ganz gewiss nicht alles leicht von der Hand danach. Der hat schwere Herausforderungen durchstehen müssen. Aber er wusste in all dem, er hat diese Segensverheißung. Dieses Wort, das so berühmt geworden ist, Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und auch in diesem berühmten Satz, der so oft zitiert wird, finde ich, hört man das immer wieder gleich so ein bisschen als Aufgabe heraus. Vielleicht, ich weiß nicht, warum wir das so hören, du sollst ein Segen sein, hört sich für viele oder für uns oft gleich so an, ja jetzt, was müssen wir denn tun, um Segen zu sein? Wie bin ich denn Segen? Was muss ich denn machen? So als ob Gott sagen würde, wenn ich dich segne, dann bist du gefälligst auch ein Segen für andere. So ist es aber, glaube ich, gar nicht gemeint. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Diese Zusage, du sollst ein Segen sein, ist nicht das 11. Gebot. Auch wenn wir es manchmal so hören. Diese Zusage, die klingt vielleicht so, weil es du sollst heißt. Du sollst ein Segen sein, so wie die anderen Gebote. Aber ich halte es für ein großes Missverständnis, dass wir hier sofort wieder rauslesen, was wir tun sollen. Denn dann machen wir genau das wieder. Wir überlegen uns, was unser Job ist. Gott sagt Abraham nicht, ich segne dich und jetzt bist du mal dran, mach was draus, dass andere den Segen erfahren und dann wirst du schon sehen, wie ich dich segne, sondern er sagt, ich segne dich und dadurch wirst du ein Segen sein für andere. Weil ich dich segne, wirst du automatisch ein Segen sein für andere. Du sollst ein Segen sein, ist keine Aufgabe, an der wir uns abarbeiten müssen, sondern das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt, weil er uns den Segen zusagt. Das ist mir wichtig heute Morgen. Weil Gott segnet, wirst du ein Segen für andere sein. Die Auswirkung des Segens Gottes, den er dir schenkt, betrifft nicht nur dich, sondern der ist noch mal viel größer. Der geht über dich hinaus. Vielleicht auf kommende Generationen, auf deine Kinder, wirst du diesen Segen weitergeben. Auf deine Freunde, auf deine Nachbarn, auf andere. Du wirst ein Segen sein. Vielleicht müssten wir es besser so übersetzen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das gibt das Hebräische durchaus her. Liebe Gemeinde, nehmt es mit heute Morgen, dass Gott euch diese Verheißung mitgibt. Gott wird euch segnen. Dich wird er segnen und dann wirst du ein Segen sein. Es kommt nicht darauf an, dass du dabei alles richtig machst. Du wirst den Segen nicht verspielen. Du wirst ein Segen sein mit all deiner Fehlerhaftigkeit. So wie Abraham, der hat auch nicht alles korrekt hinbekommen. Der ist nicht Glaubensvorbild geworden, weil er alles wunderbar, perfekt hinbekommen hat, sondern weil er vertraut hat auf Gottes Segen und weil er so Segen für andere geworden ist. Gott segnet dich, segnet durch dich, nicht wegen dir. Nimm das heute Morgen mit. Und dann wird diese Verheißung richtig kraftvoll werden. Auch da, wo sie vielleicht für dich noch gar keine Erfahrung ist. Segen wirkt nämlich nicht erst dort, wo man ihn sieht. Dort, wo was aufwächst, dort, wo man ihn erkennen kann. Sondern Segen wirkt schon vorher. Schon da, wo Gott ihn nur verheißt, hat Segen eine Kraft, die wirkt. Wenn du heute in diesem Gottesdienst mit Segenszusagen fast schon überschwemmt wirst durch die Lieder und durch das, was du alles hörst, dann wird in deinem Leben sich vielleicht nicht gleich alles bunt und hübsch und leicht. Und trotzdem wird Gott auch schon da, wo du dieser Verheißung vertraust, nur diesem Wort vertraust, was bewirken, was verändern. Deshalb sprechen wir den Säuglingen heute ja diese Verheißung zu. Bevor sie erleben, wie Gott segnet und wann Gott segnet, sie dürfen es als Verheißung mitnehmen. und hören. Denkt den Segen nicht so individuell nur für euch, sondern Segen ist was, was über euch hinausgeht, was größer ist. Gebt Gottes Segen weiter und vielleicht als am Schluss noch als Tipp, macht es wirklich mal, weil ich glaube, das macht man vielleicht viel zu wenig. Eltern, segnet mal eure Kinder. Sprecht euren Kindern mal den Segen Gottes zu, weil ihr das dürft. Vielleicht ist man das nicht so gewohnt, vielleicht fühlt sich das irgendwie fremd an oder so, aber probiert es mal aus, Kindern euren Segen zuzusprechen. Die Verheißung des Segens Gottes weiterzugeben. Denn diese Linie, die zieht sich weiter über uns hinaus. Von Abraham hat es sich gezogen über alle Generationen bis Jesus und von Jesus auf uns und von uns auch noch weiter. Gottes Segen ist ein sehr, sehr langwieriger Segen. Deshalb sprecht es ruhig auch anderen aus, dass sie es hören, dass sie diese Verheißung aufnehmen können und dieser Verheißung dann vertrauen können. Dann wird sich einiges schon ändern. Und dann sind wir bereit, auch wahrzunehmen, wie Gott segnet. Amen.